Auch ein Hallo von mir. Die mich nicht kennen, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Mein Name ist Fabian. Ich habe 4 Kinder und es ist mir eine große Freude und Ehre, heute predigen zu dürfen. Und ihr seht das Thema schon, ich darf heute über das erste Gebot sprechen, von den 10 Geboten. Und das ist ein sehr umfangreiches Thema. Da kann man sich von vielen Seiten nähern und ich habe auch ganz viel gefunden und ich nenne jetzt nur die Sachen, die mir wichtig geworden sind. Also da kann man ganz viel sagen, aber es sind jetzt die Sachen, die mir dazu wichtig geworden sind. Und am Anfang möchte ich einfach mal dieses erste Gebot von den 10 Geboten vorlesen, komplett, also nur das erste Gebot komplett. Das steht im 2. Mose, Kapitel 20, und da steht: Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesabbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht nieder vor fremden Göttern. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlicher, liebender Gott und erwarte auch von dir eine ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die 3. und 4. Generation. Aber wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen hin. Also, das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben. Und ich finde, wenn man über die 10 Gebote spricht, die finden ja im Alten Testament statt. Direkt nachdem die Israeliten aus Ägypten befreit wurden, haben sie die bekommen. Dann muss man das auch in den Kontext setzen zum Neuen Testament, das, was Jesus darüber sagt. Und Jesus wurde auch gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet da zum Beispiel in Matthäus 22, Vers 36 bis 40, und er sagt: Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist es aber ein zweites: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also Jesus sagt, das erste Gebot ist zu lieben. Und in den 10 Geboten ist das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich möchte, dass wir das so zusammen sehen, dass die Liebe da über allem steht. Und ich möchte jetzt einfach diese Verse Schritt für Schritt durchgehen. Und ich habe viele Fragen dazu mitgebracht, wo wir uns vielleicht gemeinsam annähern können, was bedeutet das, keine anderen Götter zu haben und Gott mit ganzer Kraft zu lieben. Also Vers 2. Da steht: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt und ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Ich bin dein Gott, sagt Gott zu uns, zu allen. Wer ist dein Gott? An was glaubst du? Ich glaube, diese zwei Fragen, was wir wirklich glauben und wer unser Gott ist, bestimmt unser ganzes Leben. Das ist eine entscheidende Frage, weil es einfach unser Leben bestimmt. Wenn wir denken, Gott ist gut und wir dürfen uns ernähren, dann können wir das machen. Wenn wir denken, Gott ist irgendwie streng und hat nur Gebote für uns und ist ein strenger Vater ausschließlich, dann ist es anstrengend. Darum ist es erstmal wichtig, dass wir Gott kennen, wie er wirklich ist. Und wie wir Gott wahrnehmen, das wird unser Leben total prägen. In den Vers steht, er hat uns aus der Sklaverei befreit. Und das spricht dann natürlich zu den Israeliten, die wirklich Sklaven waren in Ägypten. Aber Jesus nimmt auch darauf Bezug, weil das sagen die Juden, zu denen er spricht, sagen ihm das Gleiche. In Johannes 8, Vers 31, da sagt Jesus, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da sagen sie aber und antworten ihm, wir waren nie jemanden Sklaven. Was meinst du denn, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Und Jesus sagt zu ihnen, Amen, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört für immer dazu. Und wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das sind so die ersten drei wichtigen Aussagen hier. Er ist unser Gott. Er macht uns frei. Und wir sollen ihn mit ganzer Kraft lieben. Und wenn du nicht verstehst, was das bedeutet für dein Leben, was Jesus meint, wenn er uns frei macht, wenn wir an ihn glauben, dann lade ich dich jetzt schon mal ein. Nach der Predigt gibt es Zeit für Gebet. Und jeder kann diese Freiheit erfahren, die Jesus uns schenken möchte. Wir dürfen mit dem, was uns belastet, was uns trennt von Gott, dürfen wir zu ihm kommen, wir dürfen es ans Kreuz bringen und diese Freiheit erleben. Kommt der dritte Vers, das ist der Hauptvers. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Habe ich andere Götter in meinem Leben? Eigentlich nicht. Ich habe keinen kleinen Götzen in meinem Wohnzimmer, dem ich irgendwelche Münzen hinwerfe oder Weihrauchkerzen. Aber ich habe ein paar Fragen mitgebracht, weil ich habe mich gefragt, wo fängt denn Anbetung an? Wann fängt Anbetung an? Wenn ich auf einem Konzert bin, im Olympiastadion, der Künstler performt, ich hebe meine Hände, ich singe laut mit, ich feiere diesen Künstler. Ab wann ist es Anbetung? Wo ist die Grenze? Ich war neulich im Fußballstadion, Bayern. Das ganze Stadion singt. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber es ist beeindruckend. Es nimmt mich mit. Und da habe ich auch gefragt, wo fängt Anbetung an? Wo ist die Grenze? Was ist zu viel? Und das kann man natürlich auf vieles beziehen. Und für mich eine Sache ist, dann, wenn ich mich abhängig mache. Wenn ich mich jetzt abhängig mache von einem Idol, von einer Mannschaft und das mein Leben stark beeinflusst oder ich mich darum drehe, dann ist es zu viel. Eine weitere Frage ist, wer ist für mein Glück verantwortlich? Auch von wem bin ich abhängig? Und ich habe Kinder und ich habe festgestellt, Kinder können auch schnell wie ein Götze werden. Man kann sich nur um sein Kind drehen und wenn es dem Kind gut geht, dann geht es mir gut. Das ist prinzipiell ja nicht schlecht, aber das kann auch so weit führen, dass wenn es dem Kind nicht gut geht, warum auch immer, geht es mir schlecht. Und ich bin richtig abhängig davon, dass ich alles tun möchte, dass es diesem Kind gut geht. Und dann verschiebt sich aber, was wirklich wichtig ist. Und das Gleiche gilt natürlich andersrum, wenn ich als Kind sage, meine Eltern, ich will denen immer recht machen. Und ich tue alles, damit es denen gut geht. Dann werde ich auch abhängig von denen. Und das gilt natürlich auch für die Arbeit und den Erfolg. Bin ich wirklich abhängig davon, was andere Menschen von mir denken und von mir verlangen? Und das führt natürlich zur Frage, hey, wo suche ich Sicherheit in meinem Leben? Ich bin ganz schnell dabei und sage, ich mache das selber. Ich mache das in meiner Kraft. Alles, was ich selber machen kann, mache ich. Und ich bin verantwortlich für mich. Und ich bin natürlich versichert. Und ich versuche, alles bestmöglich zu machen. Und ich drehe mich dann um mich selber. Und ich schaue nicht auf Gott, sondern ich versuche, selber zu schaffen, selber zu machen. Und dann bin ich vielleicht selber manchmal mein eigener Gott, weil ich mich da nicht lösen kann davon. Und das möchte ich euch allen schon mal zusprechen. Dass Gott sich um uns sorgt und er kümmert sich um uns. Er ist unsere Sicherheit. in der Bibel die berühmte Stelle in Matthäus, wo steht, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Und manchmal denke ich, ich mache mir zu viele Sorgen. Und kann Gott da nicht vertrauen. Ich kann ihn da nicht als erste Stelle stehen. Und ich versuche mich selber daran zu erinnern, ich bin mehr wert als ein Vogel. Er versorgt mich. Eine Frage auch, was gibt mir Identität? Und das sind die ähnlichen Sachen. Natürlich, ich bin Vater von Kindern, das ist ein Teil meiner Identität. Ich bin ein Vater. Ich bin ein Sohn von Eltern. Ich habe eine Arbeit. Ich bin irgendwie Mechatroniker, Elektroniker. Das gibt mir alles Identität. Aber was ist, wenn das nicht mehr da ist? Was bin ich dann? Und das gibt es natürlich auch im Negativen, wenn etwas jemand Schlechtes über dich ausspricht. In der Schule vielleicht, ein Lehrer sagt, das kannst du nicht, das lernst du nicht. Auch in der Arbeit gibt es Leute, die sprechen dir Fähigkeiten zu oder ab. Und Gott gibt uns Identität. Und das ist unsere allerwichtigste Identität. Und ich würde sagen, wir sind geliebt. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Und das ist unsere erste und wichtigste Identität. Und nur Gott darf das über uns aussprechen. Das sollte echt die Priorität haben. Und ich habe für mich überlegt, wie oft sage ich das den Leuten, wenn ich mich vorstelle? Ich erzähle ihnen, auf 7. Platz vielleicht, ich bin Christ, ich gehe in der Gemeinde. Ich versuche das in Zukunft als erstes zu sagen. Hallo, mein Name ist Fabian, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Weil das ist meine echte Identität, meine wahre Identität, die über dem anderen steht. Dass ich Vater bin, dass ich ein Kind bin, dass ich Deutscher bin. Wo suchen wir unsere Freude? Suchen wir unsere Freude in der Welt oder suchen wir unsere Freude bei Gott? Das ist eine knifflige Frage. Weil wir können uns auch nicht ausschließlich um Gott drehen. Wir sind nicht alle berufen, um Missionare zu werden, um Pastoren zu werden. Aber wie können wir trotzdem unsere Freude im Herrn suchen? Es steht geschrieben, die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Und ich habe einen Vorschlag. Wir können Gott in unsere Freude, was uns freut, mit reinnehmen. Ich war neulich in den Faschingsferien Skifahren mit der Familie. Es war toll, die Sonne scheint. Und am Berg habe ich gesagt, Gott, danke dafür. Danke, dass wir das machen können. Danke, dass die Sonne scheint, dass es toll ist. Und bei allem, was unser Herz freut, können wir Gott mit reinnehmen. Und es gewinnt ein klein wenig mehr Herrlichkeit. Und es wird besser. In den kleinen und in den großen Dingen. Eine weitere Frage, wen verurteile ich? Über wen richte ich? Die Bibel ist ganz klar in Jakobus und mehrere Stellen, also Jakobus 4, Vers 11 bis 12. Da steht, redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Denn wer jemandem Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Anstatt es zu befolgen, spielt er sich selbst als Richter auf. Dabei gibt es doch nur den einen Gesetzgeber und den einen Richter, und das ist Gott. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Und da bin ich schon oft schuldig. So kurze Gedanken, wie ich Leute richte, welche Urteile. Und immer dann mache ich mich eigentlich selber zum Gott, weil nur Gott darf das machen. Und gerade bei diesem Thema, Gott Nummer eins zu machen, Gott zu lieben, weil es gibt ja diesen einen Gott, da denke ich auch manchmal, okay, über andere Mitchristen, der könnte doch auch mal, der müsste eigentlich nur ein bisschen mehr doch zu Gott hin, der müsste vielleicht mehr tun. Und Gott ermahnt mich da immer und sagt, richte nicht über die anderen Leute und schon gar nicht möchte ich über den Glauben von anderen Leuten richten. Weil das darf nur Gott und nur Gott sieht das Herz und ich nicht. Und ich würde keinem von euch, oder ich möchte nicht und ich werde nicht, ich will nicht, ich hoffe nicht, sagen, nehmt Gott wichtiger, nehmt ihn mehr ernst. Sondern das möchte ich nur mir alleine sagen. Denn was kann es bedeuten, Gott auf den ersten Platz im Leben zu stellen? Wir haben dieses schöne Lied, Jesus sei die Mitte meines Lebens. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Was heißt denn das? Ich kann nicht mich 24 Stunden um Gott drehen. Aber manchmal drehe ich mich 24 Stunden um mich selber in meinem Leben. Und ich stelle das oft fest, es geht auch manchmal anderen Leuten so, jeder ist beschäftigt. Ich bin echt beschäftigt mit meinen Projekten, meiner Familie, meiner Arbeit, meinen Hobbys. Ich denke, ihr seid auch alle echt beschäftigt und manchmal drehe ich mich echt nur um mich selbst und Gott ist irgendwie raus. Und da möchte ich mich selber daran erinnern, dass ich der Gott vertrauen darf und auf ihn schauen darf und ihn als erstes zu setzen, was wichtig ist als Priorität. Und was dann passiert, ist, dass ich aufhöre, um mich selber zu drehen, weil das ist anstrengend. Und ich kann zur Ruhe kommen und ich kann auf Gott schauen. Und das passiert hier in der Anbetung. Da kann ich ihn erhöhen und ihn lobpreisen. Und ich komme raus aus dem, dass ich mich um alles kümmern muss. Und ich kann ihm das Vertrauen aussprechen. Und Vertrauen kostet manchmal Mut, aber Vertrauen ist eine Entscheidung, die wir einfach treffen können. Weil Gott größer ist als ich selbst. Ich versuche oft, alles selber zu lösen, alle Probleme. Ich versuche es einfach. Aber Gott ist so viel größer und ich kann Gott nicht ganz verstehen. Nicht mal ansatzweise vielleicht. Und es gehört auch dazu, zu sagen, hey, Gott, du bist die Nummer eins. Ich muss nicht alles verstehen, ich kann dir vertrauen. Und ich möchte euch da einladen, Gott in alles mit reinzunehmen. Eure kleinen Entscheidungen, eure kleinen Erlebnissen, aber auch die großen Erlebnisse. Und dann ist er mit dabei. Und ich glaube, das kann es bedeuten, Gott im Mittelpunkt zu haben. Dass er einfach bei allem mit dabei ist. Dass man, weil er ist ja mit dabei. Aber so oft vergesse ich das. Die Verse gehen weiter. Was heißt, wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlicher, liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. In anderen Übersetzungen steht auch eifersüchtiger Gott. Ich bin ein leidenschaftliebender Gott und ich will ungeteilte Liebe. Das ist eine Aufforderung. Ne? Und Gott ist halt nicht nur der liebe Vater im Himmel. Seine Liebe ist so groß, sie ist zum Äußersten bereit, zum Absoluten. Und darum ist sie leidenschaftlich, eifersüchtig. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Und Gott hat mir so ein Bild gegeben. Ich lade euch jetzt einfach mal ein, das mit euch darauf einzulassen. Ihr dürft es gerne prüfen. Vielleicht ist es auch nur für mich. Stellt euch vor, ihr seid jetzt daheim bei euch, aber da wartet Gott auf euch. Und ihr wart den ganzen Tag unterwegs. Arbeit, Schule. Und ihr kommt heim, Gott ist schon da. Und ihr fangt an, Gott von eurem Tag zu erzählen, was ihr erlebt habt. Und Gott unterbricht und sagt, nein, ich will nicht wissen, wie dein Tag war. Ich will nur wissen, warum warst du nicht bei mir? Und das war irgendwie für mich so, Gott habe ich nicht mitgenommen an meinem Tag. Und es ist vielleicht, es ist mal komisch, dass er sagt, ich will nicht wissen, wie dein Tag war. weil es ist irgendwie so ein bisschen unfreundlich. Aber er hat so eine Sehnsucht auf Beziehung, dass er eigentlich, das ist das Einzige, was er wissen will. Warum warst du nicht bei mir? Und da ist mir bewusst geworden, Gott lässt gar keine Ausreden zu. Der weiß ja eh schon, was los war. Ich habe ihn vielleicht weniger beachtet, als ich hätte es tun können. Und da hatte ich noch mal ein ähnliches Erlebnis auf unserer Winterfreizeit, auf unserer Kinderfreizeit. Tolle Freizeit. Ist echt wunderbar. Und wir waren so mitten im Kindergottesdienst, ich glaube, es ist am Samstagnachmittag. Ich saß auf meinem Stuhl und mein Gedanke war, oh, ich bin müde. Es ist irgendwie anstrengend. Und ich weiß, man sieht mir das nicht so an, aber es ist echt Action und es ist toll, aber ich war echt müde und ich dachte, boah, ich würde jetzt gern schlafen, zum Mittagsschlafen kleiden. Und Gott hat zu mir gesprochen, er hat gesagt, wer oben auf dem Berg die Aussicht genießt, beschwert sich nicht über den Aufstieg. Und ich dachte, oh, wie passt denn? Natürlich, es gibt nichts Besseres als diese Kinder, die Gottesdienst feiern und wir Gemeinschaft haben. Und ich beschwere mich hier, dass ich müde bin. Und da habe ich auch gedacht, ja, jammern lässt Gott auch nicht zu. Genau, die Bibelstelle vom ersten Gebot schließt dann mit: Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über tausende von Generationen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Oben sagt er, davor sagt er, wer sich abwendet über die dritte und vierte Generation, ist er sauer. Aber wer bei mir bleibt, der wird es über tausende Generationen mit der Gnade haben. Also wie viel größer ist die Gnade? Und die Band darf gern vorkommen. Zum Abschluss möchte ich einfach noch sagen, um Gott zu lieben und ihn an erste Stelle zu stellen, ist natürlich die Demut ein ganz wichtiger Schlüssel. Dass wir Gott einfach akzeptieren, dass Gott größer ist als wir. Weil durch ihn ist alles und gelingt alles. Und nicht unsere eigene Kraft, unser eigener Erfolg kann das schaffen. Und ich habe eine gute Geschichte gehört von einem deutschen Musiker, ist bestimmt 20 Jahre her, der auch gläubig ist, der keine Autogramme gibt. Weil er sagt, alle Ehre gebührt dem Herrn. Und ich will nicht, dass jemand irgendwie mich anbetet oder da in die Versuchung kommt. Und das fand ich ein sehr, sehr starkes Statement, dass wir alle Ehre in allem Gott geben. Und ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage quasi zum Thema, was ist deine Hoffnung? Wo bekommst du deine Hoffnung her? Auf wen setzt du deine Hoffnung? Und die Bibel ist ein Buch der Hoffnung. Und die Hoffnung, die wir haben, wird unser Leben prägen. Und Jesus spricht davon, dass er gehen muss, aber im Himmel Wohnungen für uns bereiten wird. Und ein Freund von mir, der Ariel Lindemann, hat da mal eine Predigt drüber gemacht. Ich werde die verlinken, wo er darüber spricht, dass Jesus etwas Wunderbares für uns vorbereitet. Und irgendwann gibt es die Hochzeit, weil wir die Braut Christi sind. Und das möchte ich, dass es mehr und mehr auch in meinem Leben die Hoffnung ist, dass ich mich darauf freuen kann, was noch kommen wird. Ja, Jesus, ich möchte danken. Gott, Vater, ich möchte danken, dass du es gut mit uns meinst. Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie ich es noch mehr schaffen kann, dich mit ganzem Herzen zu lieben und dich an erste Stelle zu setzen. Ich möchte mich entschuldigen, wo ich mich selbst an erste Stelle setze, wo ich mich um mich selber drehe. Und ich möchte dich bitten, dass du mich erinnerst, dass du uns alle erinnerst, wo wir einfach falsch handeln, wo wir anderen Göttern hinterherlaufen. Dass du uns liebst und du große Gnade, große Freude und große Liebe für uns hast. Amen.